das ist uns ganz wichtig, uns abzugrenzen. Aber wir finden euch ja sehr sympathisch. Ihr seid ja unsere Brüder von Baden-Württemberg. Genau. Ja, ich darf mich kurz ein bisschen vorstellen, wer ich bin. Und dann übernimmt der Karl-Heinz und stellt Haiti und die Lebensmission vor. Ich bin angehender Missionar, bin quasi auf dem Weg in die Mission nach Haiti. Wenn alles planmäßig klappt, geht es im Januar los. Weiß ja, Corona, Flüge und so weiter, wenn Europa uns überhaupt rauslässt oder Haiti uns reinlässt. Aber planmäßig Januar. Ich komme aus Hohenlohe, bin 29 und mache zurzeit in der Ecclesia-Gemeinde in Rot am See eine pastorale Ausbildung. Das mache ich seit 3 Jahren. Das ist Praxis und Theorie verknüpft. Ich lerne alle Aspekte von Gemeinde kennen, habe aber auch ein paar theoretische, theologische Module mit drin dabei. Die letzten 3 Jahre war ich hauptsächlich Jugendleiter bei uns in der Gemeinde, so mein Aufgabenschwerpunkt. Die Theresa Planer kennt ihr vielleicht, die war, glaube ich, bei euch schon zum Predigen. Das war so meine Kollegin die letzten 3 Jahre. Genau, ich bin nicht christlich aufgewachsen, habe meine Familie lieb und bin trotzdem irgendwo behütet aufgewachsen, aber eben ohne den Glauben. Habe in meiner Jugendzeit irgendwann von mir selber gesagt, dass ich Atheist bin. Und habe dann im Wirtschaftsgymnasium, ich habe nach der Realschule das Wirtschaftsgymnasium gemacht, einen neuen Nebensitzer bekommen, der hat mir 2 Jahre lang von Jesus erzählt, bis mein Herz offen war und bereit war und ich dann mein Leben voller Freude Jesus gegeben habe. Ich habe irgendwann so den Moment gehabt, wo Gott mir so begegnet ist, ich gemerkt habe, Gott existiert, das musste ja erstmal so weit kommen an den Punkt. Und dann habe ich aber noch 3-4 Monate gebraucht, bis ich bereit war, den Schritt zu machen. Genau, aber zu dem Zeitpunkt war für mich klar, all in, mein ganzes Leben gehört Jesus, egal was es kostet, egal was es bedeutet, ich bin bereit, ganz all in zu gehen. Ich war 2013/14 in Bad Gandersheim auf der Bibelschule. Ich war vorher noch nie außerhalb von Europa, bin noch nie geflogen. Da gab es dann so einen Ostereinsatz nach Uganda und da hat Gott mir Mission aufs Herz gelegt. Mein Herz für Mission geöffnet und Berufung über mir irgendwie ausgesprochen. Und seitdem war ich ein bisschen am Gucken und am Machen und dann habe ich die pastorale Ausbildung jetzt gemacht, mit dem Ziel auch dann langfristig in Mission zu gehen. Und da ist jetzt mit der Lebensmission Haiti eine Tür aufgegangen, habe mich Anfang diesen Jahres dafür entscheiden können. Wir waren Ende letzten Jahres eine Woche dort, als die politische Situation sehr, sehr schwierig war. Da würde Karl-Heinz noch ein paar Worte dazu sagen. Und genau, Gott hat mir das Land und die Leute aufs Herz gelegt. Durch die Lebensmission ist die Tür aufgegangen. Ich konnte mich dafür entscheiden und bin jetzt quasi seitdem in Vorbereitung. Da sage ich aber später vielleicht noch ein paar Worte dazu. Genau, so viel mal dazu. Der Karl-Heinz stellt euch jetzt Haiti, das Land und auch die Lebensmission als Missionswerk ein bisschen näher vor.
Ja, herzlichen Dank, dass wir zu euch kommen können. Die Lebensmission Jesus für Haiti ist eine kleine Organisation, die ausschließlich in der Republik arbeitet, das mittlerweile aber schon seit 40 Jahren. Ich habe euch hier einiges an Infomaterial mitgebracht, das findet ihr am Ausgang. Dürft euch die Infomaterialien gerne mitnehmen und falls jemand von euch regelmäßig Infos von uns bekommen möchte, dann bitte dieses Blatt ausfüllen und einfach da lassen. Ich nehme es dann mit. Gut, ich nehme euch mal auf einen Streifzug nach Haiti mit einigen Bildern. Karibik ist bekannt als eine sehr schöne Gegend und wir haben euch dementsprechend auch ein paar Fotos mitgebracht. Ihr seht, es ging dem Land einmal, es war mal sehr reich zur französischen Kolonialzeit, Haiti, die Perle der Antillen. Genau, ist die erste unabhängige schwarze Republik der Welt geworden, zur Zeit Napoleons schon, wo man es fertiggebracht hat, die Armeen Napoleons aus dem Land zu jagen. Diese Festung hat man gebaut, um die Rückeroberung durch die Franzosen zu verhindern. Sie ist allerdings niemals angegriffen worden. Da oben findet man noch eine Menge Kanonen und Kanonenkugeln, die man dort gehortet hat. Aber wie gesagt, es ist nie gebraucht worden. Damit ihr wisst, wo wir sind, das ist also die Karibik mit Kuba, eben mit Haiti, mit Puerto Rico. Und die Republik Haiti ist quasi die westliche das westliche Drittel der Insel Hispaniola und das östliche Drittel ist die Dominikanische Republik. Wir haben unser Zentrum in der Stadt Gonaive, da wo der Weiße Kreis ist, ganz oben im Nordwesten, der Übergang von einer fruchtbareren Gegend zu einer sehr dürren und sehr armen Gegend mit viel Entwaldung und Erosion. Wenn Haiti mal in den Schlagzeilen ist, dann entweder wegen politischer Erdbeben oder eben ganz realer Erdbeben, wie dieses schlimme Erdbeben von 2010, das man schätzt rund 300.000 Menschen das Leben gekostet hat. Dieser junge Mann hier ist mein Adoptivsohn, den haben wir als 11-jährigen Jungen mit nach Deutschland zurückgenommen. Meine Frau und ich waren selbst 2 Jahre in Haiti gewesen, von 1984 bis 1986. Und er war jetzt mit seiner Frau, kriegt das nicht weiter, wo ich der Dumme reinklicke. Ja, er hat ein eigenes Projekt ins Leben gerufen, war 8 Jahre mit seiner Familie zusammen vor Ort und weil er in Deutschland Bauingenieur geworden ist, hat er sich eben auf Häuserbau, was man in Haiti unter Häusern versteht, nicht zu vergleichen mit unseren Häusern, spezialisiert für Katastrophenopfer, die eben alles verloren haben. Weiter. Genau, hier hat man ein bisschen gesehen, die Unterschiede der Behausung von solchen Katastrophenopfern zu dem, was ihnen hier vor dann gebaut hat. Es gibt auch etwas größere Häuschen, aber keines hat mehr als 3 Zimmer und keines hat mehr als einfach das Erdgeschoss. Weiter. Die Lebensmission hat angefangen mit einem kleinen Kinderdorf, eben in der Stadt Gonaive. Hier ist ein Blick hinein. Weiter. Diese grüne Insel, dort ist unser Zentrum, dort liegt dieses kleine Kinderdorf. In und darum herum sind eine Menge mehr Projekte entstanden. Viele von diesen Bäumen, die man heute sieht, dort habe ich selbst gepflanzt, auch in meiner eigenen Zeit, als ich dort war. Weiter. Wir sind eine überkonfessionelle christliche Organisation mit Leuten, die aus den unterschiedlichsten Kirchen kommen. Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt. Das Christentum ist fest verankert dort. Es gibt viele christliche Kirchen, die missionarisch auch sehr aktiv sind. Und deswegen haben wir uns entschlossen, keine eigenen Kirchen zu gründen, sondern einfach im sozialen Bereich uns zu engagieren in unterschiedlichen Projekten und einfach zu helfen, Not zu mildern in diesem Land. In unserem Einflusskreis verkünden wir natürlich auch Evangelium und unterstützen einheimische, selbstständige Kirchen. Beide? Genau, das Kinderdorf ist ähnlich wie die SOS-Kinderdörfer konzipiert, nur alles kleiner und bescheidener. 30 Kinder haben wir momentan dort. Weiter. 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 Genau, wir engagieren uns für Schulbildung in Form von Schulpatenschaften, die über deutsche Pateneltern einfach einem haitianischen Kind, dessen Eltern die Schulausbildung nicht bezahlen können, die Schulausbildung bezahlt. Wir haben fast 350 solcher Patenschaften. Weiter. Genau, das ist die Lebenssituation von vielen Haitianern. Wir haben festgestellt, dass Schulausbildung allein nicht genügt, deswegen schließen wir eine Studienförderung oder eine Ausbildungsförderung an, für verheißungsvolle Kinder und finanzieren ihnen eben eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium. Okay. Wir haben unterhalten eine kleine Mikrokreditkasse, die Menschen ermöglicht, einfach sich etwas aufzubauen. Es geht hier nicht um viel Geld, sondern Kredite vielleicht in Höhe bis zu 500 US-Dollar. Aber damit können die Leute auch schon was anfangen. Einfach so ein paar Szenen. Ihr merkt, dass die Bevölkerung schwarz ist. Das sind die Nachkommen von afrikanischen Sklaven, die eben zur Kolonialzeit nach Haiti gebracht worden sind. Die ursprünglichen Bewohner waren Indianer, die alle ausgerottet sind. Und halten eine Notfallkasse, wo wir zum Beispiel Krankenhausaufenthalte oder Operationen finanzieren. Die Leute kommen ja mit ganz unterschiedlichen und teilweise sehr schwerwiegenden Problemen zu uns. Und wenn das gecheckt ist, ob alles seine Richtigkeit hat und wir die Möglichkeit haben, versuchen wir zu helfen. Beschäftigen insgesamt 27 Haitianer und Haitianerinnen dort als einheimische Mitarbeiter in unserem Zentrum. Ja, Situation ist nach wie vor nicht einfach. Man versucht den Präsidenten zum Abdanken zu bewegen. Als Chris und ich zusammen mit unserem Adoptivsohn dort waren, hat das Land schon einen Lockdown erlebt, ohne Corona und vor Corona. Es ging überhaupt nichts mehr. Es gab Straßensperren, Banken, Tankstellen, alles geschlossen. Wir haben da einige Abenteuer erlebt, auch in dieser einen Woche, aber Gott hat uns gut durchgetragen. Chris braucht einiges an Mumm, in diese Situation da hineinzugehen, aber mit Gottes Hilfe und unter Gottes Schutz hoffen wir, dass das nicht nur möglich ist, sondern auch gut geht. Ja, das sind Fotos von unserer gemeinsamen Reise, die wir dort gemacht haben. Soll euch nur einen kleinen Eindruck vermitteln. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, nehmt unsere Infomaterialien mit. Wenn Gott euer Herz bewegt, hoffen wir, dass ihr vielleicht auch, sei es als Gemeinde, sei es als Einzelne, bereit seid, den Christ zu unterstützen. Auch da gibt es Infomaterial vorne. Wie gesagt, wir sind euch und auch Sam Krauter dankbar, dass es uns möglich ist, einfach ein bisschen den Weg von Christ in das Land und unsere Arbeit vorzustellen. Vielen Dank.
Super. Jetzt habt ihr ein bisschen Eindruck bekommen von der Arbeit und dem Land. Ich darf noch ein bisschen sagen, was auch meine Aufgabe dann vielleicht sein wird. Es gibt vor Ort gibt's eine Feldleitung vor Ort. Es ist ein haitianischer Direktor und der ist auf gleicher Ebene gleichgestellt mit dem europäischen leitenden Mitarbeiter. Zurzeit sind keine Europäer bei der Lebensmission vor Ort. Das ist dann meine Aufgabe, in diese Position reinzufinden und mit dem haitianischen Direktor dann gemeinsam dieses Team vor Ort und die Arbeit vor Ort zu leiten, die Vorstandsbeschlüsse umzusetzen, Kommunikation nach Europa zu halten, Besucher und Freiwillige anzuleiten, zu betreuen und da initiativ zu sein, mit Organisationen vor Ort zusammenzuarbeiten, mit Kirchen vor Ort zusammenzuarbeiten und so weiter. Genau, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Es ist sehr interessant. Ich war gestern bei meinen Eltern. Und ihr habt ja schon gehört, meine Eltern sind keine Christen. Und wenn meine Mama dieses Land googelt, dann schlagen die Alarmglocken natürlich. Ist ja klar, ist ja völlig verständlich. Wir haben ein sehr ehrliches und offenes Gespräch gestern gehabt. Es ist jedes Mal herausfordernd für mich auch. Genau, meine Mama, die stellt mir oft auch die Warum-Frage. Und das passt ganz gut zu den Worten, die ich euch jetzt vielleicht noch ein bisschen mitgeben will oder dem Impuls. Ich habe eine Missionsorganisation, die mich aussendet, die nennt sich Globe Mission. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal davon gehört habt. Die sitzt in Norddeutschland, hat ca. 130, 140 Missionare in verschiedensten Ländern der Welt. und ist quasi darauf spezialisiert, diese Missionare zu betreuen, auch in rechtlichen Fragen, Seelsorge zu machen, nachzufragen, mit Rat und Tat zur Seite zu stellen. Also es sind wirkliche Missionsexperten, die haben keine eigenen Werke in irgendwelchen Ländern, sondern sind eben dafür da, sich um die Missionare zu kümmern, sodass eine kleine Organisation wie die Lebensmission das nicht selber machen muss. Genau, und ich war dort für eine Woche bei denen, habe diese Missionskandidatenschule gemacht und da haben wir ein sogenanntes Mission Statement erarbeitet. Ich lese es mal vor. Mein persönliches Mission Statement lautet: Ich arbeite mit der Lebensmission, um Haitianer zu prägen und ihnen Zukunftschancen zu ermöglichen, damit sie ihre Identität in Jesus finden und ein Leben in Freiheit, Würde und sozialer Sicherheit führen können. Genau. Und meine Mama stellt mir dann immer die Warum-Frage. Dieses Statement, das ist ja eher so das Was. Was mache ich überhaupt? Was will ich eigentlich machen? Aber dann ist es schon gut, glaube ich, sich immer wieder zu fragen, worauf gründet es denn? Warum mache ich das überhaupt? Bei mir gibt es da vielleicht so zwei Aspekte in meinem Mission Statement drin. Einmal diesen sozial-humanitären Aspekt und dann zum anderen auch den geistlichen Aspekt. Der geistliche Aspekt, den habe ich mit Identität in Jesus finden beschrieben. Und die Frage kann man sich ja schon stellen, warum schickt man nicht einfach nur Geld und Güter hin und bildet die Menschen halt aus? Das haben sie ja am dringlichsten nötig. Ich habe eine Bibelstelle in Lukas Kapitel 12, Vers 33. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Schafft euch Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen. Denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Ich glaube, als allererstes ist es total wichtig, Bescheid zu wissen, wer man ist. Wenn ich weiß, worauf sich mein eigenes Leben gründet, wenn ich mir meiner Sohnschaft, meiner Tochterschaft von Gott bewusst bin und lerne darin zu laufen und auch darin zu leben, dann ergibt sich aus diesem Fundament raus alles andere. Dann strebe ich nicht nach eigenem Vorteil, dann versuche ich nicht mehr persönlichen Reichtum um meiner selbst willen anzueignen, sondern dann suche ich zuerst nach Gott. Dann will ich mich vom Heiligen Geist im Leben leiden lassen. Das nimmt automatisch Druck von mir selber weg, Leistungsdruck, weil ich anfange, mich von Jesus abhängig zu machen, nicht von mir selbst. Nicht von meinen Fähigkeiten, nicht wie gut ich die Dinge hinkriege. Ich brauche mir keinen Stress machen, anderen zu gefallen, weil ich weiß, wer ich in Jesus bin. So, das ist das Erste. Ich glaube, dass ein ganz starker Schlüssel dafür Jüngerschaft ist, in persönlichen Beziehungen und auch in Kleingruppen. Und in Haiti, mir liegt es total auf dem Herzen, auch eine Sportarbeit aufzubauen, Jugendliche darüber zu prägen, Beziehungen mit Jugendlichen anzufangen, genau, in der Jüngerschaft zu leben. Bin sehr gespannt, wie das in Haiti dann funktioniert und wie das auch auf persönlicher Ebene sein wird, in Menschen zu investieren. Der zweite Punkt von meinem Mission Statement, dieser zweite Bereich, dieser sozial-humanitäre Aspekt irgendwie, da habe ich die Stichworte Haitianer prägen und ihnen Zukunftschancen ermöglichen, ein Leben in Würde, Freiheit und sozialer Sicherheit zu führen. Wenn man Haiti anschaut, dann sieht man überall die Not von diesen Dingen. Die Menschen sind so arm und kaputt und ihnen fehlt es an allem. Diese Armut, die nimmt einem ein Stück weit Freiheit, ein Stück weit Würde und natürlich die soziale Sicherheit natürlich in erster Linie auch. Ich sehe einfach, wie wir hier in Deutschland ein riesiges Privileg haben in Europa. Ich weiß nicht, wir gehören auf jeden Fall zu den reichsten 10% der Menschheit, vielleicht den reichsten 5, die genauen Zahlen kenne ich auch nicht. Wir sind ganz oben an der Spitze, so was den materiellen Wohlstand angeht und auch die Möglichkeiten, die das mit sich bringt. Begabungen, Talente, legt Gott in jeden von uns rein, auch in die Menschen in Haiti. Aber da sind oftmals gar nicht die strukturellen Möglichkeiten da, diese voll auszunutzen. Allein schon dieses Privileg, in Deutschland und in Europa geboren zu sein, wofür niemand von uns was kann. Wir haben die Ressourcen, wir haben die Bildung, wir haben die Ausbildung, wir haben auch die Kontakte zu Menschen, die auch die Ressourcen und die Ausbildung haben. Das potenziert sich ja total. Ich finde, es ist ein Privileg, aber ich finde, das ist auch ein Stück weit verpflichtet. Gut damit umzugehen, es einzusetzen. Matthäus Kapitel 25 ab Vers 31, da spricht Jesus darüber, wer sein Reich, das Reich des Königs erbt. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. In seiner Erzählung sind dann die angesprochen ganz verwundert, weil sie nie direkt in so einer Situation mit ihm waren. Du warst doch nie krank, du warst uns doch nie fremd, was haben wir denn gemacht? Und dann ist die Antwort, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Also die Aufforderung ist eigentlich schon auch klar, finde ich. Und im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16 und 17, da schreibt Johannes davon, dass Gottes Liebe uns motivieren muss, notleidenden Armen zu helfen, wenn wir ja alles haben, was wir zum Leben brauchen. Uns fehlt ja an nichts, so materiell gesehen mal. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich einfach ganz klar, dass wir dazu aufgefordert sind, für arme Menschen da zu sein, für Schwächere da zu sein, für die Gebrochenen, die Chancenlosen, die Gefangenen und so weiter, Menschen zu dienen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wer ist mein Nächster? Nur die Leute, die wirklich um uns rum sind, ich meine, jetzt ist Corona, okay, die Flüge sind jetzt ein bisschen schwieriger, aber wenn alles normal läuft, dann bucht man kurz einen Flug und ist in einem anderen Land. Sind es nicht unsere Nächsten? Natürlich sind es unsere Nächsten. In meinem Fall hat mir Gott eben dann es aufs Herz gelegt, den Haitianern zu dienen mit dem, was ich eben habe und kann. Dieser Punkt dienen. In Markus Kapitel 10, Vers 43 bis 45 sagt Jesus, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und ihr kennt bestimmt auch die Bibelstelle, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht, wo dann Petrus ganz verwundert ist und das erst ablehnt. Du, mein Herr und Meister, du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Und Jesus sagt, doch, ich kann dir die Füße waschen. Und Jesus sagt, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Damals, da waren ja die Füße, also das war ja wahrscheinlich ziemlich eklig und dreckig, der Straßenstaub, es gab keine Müllabfuhr, es gab keine Kanalisation sicherlich. Das war, die Füße zu waschen, das war eigentlich eine Aufgabe für die Diener, nicht für die VIPs, die Promis. Nicht für die, die eine hohe Stellung haben. Und Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Jesus hat diese Haltung, anderen zu dienen. Das finde ich total krass. Er kommt, hat irgendwie alle Macht, ist der Sohn Gottes und kommt mit der Haltung zu dienen, nicht zu herrschen. Er könnte auch die Menschen mit seiner Macht unterdrücken. Oder er hatte ja viele, die ihm nachgefolgt sind. Er war ja anerkannt, die Leute waren ja von ihm begeistert. Er war nicht arrogant. Jesus hat diese Haltung zu dienen. Dient einander, sagt er. Auf Augenhöhe. Er lebt uns das vor. Ich bin der Meinung, wenn du das Evangelium von Jesus gehört hast und dein Leben Jesus gibst, dann wird er dich in Bewegung bringen. In irgendeiner Form. Wenn Gott dir wirklich begegnet, dann wirst du nicht mehr chillen, dich zurücklehnen, nur noch Zuschauer sein. Klar, es ist die Tatsache da, dass deine Errettung und deine Erlösung, dieses unumstößlich dann, Jesus rettet dich und erlöst dich, egal was du tust. Aber wenn er dir wirklich begegnet, dann wird er dich in Bewegung bringen. Liebe zeigt sich in Taten, bringt Frucht. 1. Johannes 3, Vers 18, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, jetzt redet er die ganze Zeit, wir sollen tun, wir sollen dies machen und jenes machen. Wenn ich darüber spreche, dass wir dienen sollen, uns in Bewegung setzen sollen, dann macht es auch Sinn, darüber zu besprechen, wie der Zusammenhang von Glauben, Gerechtigkeit und Werken und Taten ein bisschen ist, sozusagen die Kausalität. Uns geht es ja ganz oft so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir war es ganz oft so, als ich mich auch bekehrt habe, war ich noch voll so auf diesem Weg oder mit diesen Gedanken konfrontiert, als guter Christ muss ich doch, um ein guter Christ zu sein, muss ich doch das und das tun. Das baut Druck auf, wenn ich nicht weiß, wer ich bin in Jesus, durch Christus und warum. Dann kämpfe ich die ganze Zeit um religiöse Anerkennung vor Gott, vielleicht auch vor den Menschen. Ich muss dies und jenes tun, um vor Gott gerecht und gut dazustehen. Gott liebt mich nur, wenn ich richtig viel Bibel lese, wenn ich richtig gut lebe, wenn ich genügend Geld spende. Diese Gedanken kommen in unserer westlichen Leistungsgesellschaft ganz, ganz schnell auf. Ich glaube, der Teufel hat da eine große Chance oder ein leichtes Spiel, weil wir da einen ganz wunden Punkt haben. Wir sind so geprägt. Ich auch ganz arg. Meine Eltern haben mir immer gesagt, man muss nach sich selbst schauen, du verdienst nur, was du dir erarbeitest. Ich weiß nicht, ob es bei euch hier diese Tradition auch gibt, an diesem Reformationstag, an diesem Halloween-Tag, da gehen die Kinder durch die Straßen und sammeln Süßigkeiten ein. Ich durfte das nicht machen. Meine Eltern haben gesagt, das ist Betteln, das macht man nicht. Du hast nicht dafür gearbeitet, das ist nicht okay. Dieser Leistungsgedanke, du kriegst nichts geschenkt im Leben, du musst es dir selber zu erarbeiten. Das ist in unserer deutschen Gesellschaft ganz stark eingeprägt. Und ja, da hat der Teufel einfach leichtes Spiel. Im Römerbrief macht Paulus ja klar, dass wir nicht durch Werke vor Gott gerecht sind, sondern durch Glauben an Christus und dass wir vor Gott gut dastehen durch das Werk von Jesus am Kreuz. Wir sind gerecht und heilig. Und gleichzeitig spricht Jakobus im Jakobusbrief davon, dass unser Glaube auch Taten hervorbringen muss, sonst ist der Glaube tot. Und dieses ganze Thema von Glaube, Werke, Gerechtigkeit, das könnte ganze Seminarreihen füllen, glaube ich. Mir ist an der Stelle aber einfach nochmal ganz wichtig zu betonen, nicht Werke und Taten, um errettet zu werden, sondern Werke und Taten, weil wir errettet sind. Ich glaube, im Epheserbrief, Vers Kapitel 2, die Verse 8 bis 10, das fasst es ganz gut zusammen. Ich lese es mal vor. Durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Genau, also mir war das einfach nochmal wichtig zu sagen, wenn ich von Dienen spreche und dass Jesus uns auffordert, was zu tun, das einzusetzen, die Gaben, Talente und Möglichkeiten, die wir haben, dass das nicht aus einem Druck raus passieren muss, dass wir vor Gott gut dastehen, sondern weil Gott uns errettet hat, weil er uns motiviert, weil er uns in diesem Bereich begegnen will. Mir ist es irgendwie wichtig, dass diese Predigt oder diese Worte, die ich jetzt euch bringe, dass das auch einen persönlichen Bezug für euch hat oder vielleicht auch eine kleine Herausforderung für deinen Alltag oder deine Woche. Ja, wenn du diese Woche deine persönliche Zeit mit Gott verbringst, dann fordere ich dich jetzt an der Stelle auf, dir mal die folgenden Fragen zu stellen. Warum tue ich das, was ich tue? Und was tue ich überhaupt? Und was möchte ich tun? Und vielleicht auch dann direkt an Gott gerichtet, was soll ich denn tun? Oder noch besser, wozu motiviert mich deine Liebe konkret? Nochmal, diese Fragen stehen gar nicht in dem Bezug von Druck, Leistungsdruck oder religiösem Tatendrang vielleicht, sondern weil Gott dich liebt und mit seinem ganzen Wesen in dir lebt, weil er deine Bedürfnisse stillt und deinen Becher auch überfließen lässt, sodass du tun kannst. Nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus einem Überfluss raus. Wenn ich mit Gott verbunden bin, seine Liebe so richtig mächtig in mich reinfließt, dann fange ich ganz natürlich an, Dinge, Menschen und Zustände mit seinen Augen zu sehen. Ich fange an, von mir wegzuschauen, hin zu seinem Herzschlag. Ich fange an, nicht mehr nur meine eigenen Bedürfnisse sehen zu wollen und stillen zu wollen, sondern ich kann gar nicht mehr anders, als zu sagen, Gott, ich will deine Liebe weitertragen. Deine Liebe praktisch anwenden. Wow, Gott, ich möchte Menschen dienen, weil du mich liebst, weil ich glaube, weil ich längst vor dir gerechtfertigt bin. Du liebst mich so sehr, ich spüre deine Liebe und ich will, dass es andere auch spüren. Es soll für dich persönlich darum gehen, ihn zu fragen, Vater, was ist dein Herzschlag hier in meiner Umgebung, in meinem Leben, für meine Mitmenschen? Was legst du mir aufs Herz? Wofür gibst du mir eine Leidenschaft und Begeisterung? Was für Fähigkeiten, Gaben und Möglichkeiten hast du in meinem Leben gelegt? Und wo darf ich da mit diesen Fähigkeiten, Gaben und Möglichkeiten zu deiner Ehre dienen? Genau. Das umfasst so diese Warum-Frage, die ich mir gestellt habe. Warum tue ich Dinge und mit welchem Herzen tue ich eigentlich Dinge, die ich mache? Genau das. Irgendwann traue ich mich, das vielleicht auch meiner Mama mal zu sagen oder zu erklären. Ich weiß nicht, wie sehr sie es verstehen wird, aber ja, Schritt für Schritt. Zum Ende hin will ich euch einfach nochmal, ich mag das ganz arg am Ende so ein bisschen zusammenfassen, noch ein paar Kerngedanken zu sagen. Zum einen war das Identität in Jesus als Fundament von allem anderen. Und zum anderen auch, dass wir als Europäer einfach krasse Ressourcen und Möglichkeiten haben, aber auch ein Stück weit die Verpflichtung damit einhergeht, die einzusetzen. Das Evangelium bringt dich in Bewegung. Jesus kommt als Diener, nicht als Herrscher, der sich bedienen lassen will. Ich bin gerecht vor Gott und was ich tue, tue ich, weil Gott mich liebt und weil ich gerecht bin und nicht umgekehrt. Und so der vierte Punkt für deinen Alltag oder deine kommende Woche, dass du dir die Warum-Frage stellen darfst und damit zu Gott gehst, ins persönliche Gespräch mit Gott. Genau, das ist alles, was ich euch schon mitgeben wollte. Ich bete mal noch. Wer will, darf sich vielleicht einfach so mal ein bisschen zurücklehnen, die Hand aufs Herz legen, die Augen zumachen und die andere Hand so ausstrecken. Dass uns Gott einfach mit diesen Fragen, diesen Worten begegnet, ganz persönlich. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier ganz tief drinnen kennst. Vielleicht manchmal besser, als wir uns selber kennen. Danke, dass du weißt, was unsere Bedürfnisse sind. Danke, dass du uns genau da begegnen möchtest, wo wir gerade stehen im Leben. Jesus, ich bete, dass diese Worte, die ich jetzt benutzt habe, dass die persönlich werden, dass das nicht einfach irgendwelche leeren Worthülsen sind, sondern dass das bei uns was zum Nachdenken anregt, dass wir mit dir damit ins Gespräch gehen können, dass das in unseren Alltag hineingeht. Ich möchte dich wirklich bitten, Jesus, dass du uns genau da begegnest, dass diese Dinge, die wir in unserem Leben tun, dass wir die nicht aus Tradition heraus tun oder weil wir es nicht besser wissen, sondern dass wir uns aktiv fragen dürfen, warum mache ich Dinge, was ist dein Herzschlag dahinter, Gott? Jesus, und ich will dich auch bitten, dass du jeden Einzelnen da immer wieder neu herausforderst, auch Bereitschaft zu haben, umzukehren, Dinge zu verändern, auf dich zu schauen und nicht auf unser eigenes Ego. Jesus, es ist so gut, dass du uns liebst, dass du uns vollkommen liebst und uns umhüllen willst mit deiner Liebe. Und dass du ja weißt, was gut für uns ist und Gutes für uns möchtest. Amen. Okay, ich glaube, wir singen noch ein Lied. Genau.